Präsidentin, die ehemalige
Außenministerin,
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 21. Juni, und ich begrüße alle recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet aus einem kleinen Dorf in der russischen Provinz, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben, Ihnen, all unseren Zuhörern. Danke, ja, also ich bin froh, wieder im kleinen Dorf zu sein. Vor 2 Tagen zurückgekehrt, nach insgesamt 34 Stunden Reise, davon 28 Stunden mit dem Zug und dann noch einige Stunden Autofahrt, Bahnhof. Also ich bin sehr, sehr dankbar, wieder zu Hause zu sein.
Ja, Frau Kneißl, da dürfen Sie gleich noch etwas ausführlicher zu referieren, wie Ihre Tage auf der Krim waren. Wir haben auch gerade schon im Vorgespräch ein wenig darüber gesprochen. Und ja, wir möchten uns heute unterhalten, Frau Kneißl. Wir haben eine wirklich sehr, sehr spannende Woche hinter uns. Der Iran-Krieg, er ist womöglich beendet worden mit einer historischen Vertragsunterzeichnung im berühmten Spiegelsaal im Schloss von Versailles. Dort haben die USA und Iran eine Absichtserklärung unterzeichnet. Darüber möchten wir natürlich ausführlich sprechen, aber wir möchten uns auch unterhalten über die Reaktion aus Israel, die durchaus vernichtend waren. Wir möchten aber auch sprechen über den G7-Gipfel, der jetzt diese Woche in Frankreich stattgefunden hat, und ganz aktuell über den Drohnenbeschuss in Moskau durch die Ukraine, der ein neues Ausmaß erreicht hat. Aber Frau Kneißl, bevor wir uns mit all diesen Themen befassen, führen Sie doch gerne nochmal aus, wie waren Ihre Tage auf der Krim, wie haben Sie das vor Ort erlebt? Auch was wir hier eben lesen, die scheinbare Rationierung von Treibstoff, immer wieder Angriffe auch auf die Krimbrücke, auf die Infrastruktur. Also wie war es vor Ort? Wie haben Sie die Zeit dort erlebt?
Vielen Dank. Ja, wir führten unser letztes Gespräch am Freitagmorgen. Da war ich noch mit Terminen und zwischen Unterricht beschäftigt. Vielleicht so viel vorweg. Die Natur ist atemberaubend. Also nicht nur, weil ich ein Mensch bin, der sich grundsätzlich für Natur begeistern kann, aber ich habe in meinen Telegram-Kanal-Postings die Vergleiche zu Libanon und zu Südfrankreich gezogen, mit dem Riesenunterschied, dass die Natur dort einfach viel üppiger und unversehrter ist. Also es gibt auch dort Bausünden an der Küste, bedauerlicherweise, ob aus Sowjetzeiten oder aus aktuellen Tagen. Aber es ist nicht vergleichbar mit der Verhüttelung, der Zersiedelung, die wir in Südfrankreich haben oder im Libanon ganz besonders, wo der Landraub durch Immobilienspekulanten wirklich das Land mit Narben versehrt hat. Aber warum mache ich diese Vergleiche? Wenn Sie beispielsweise durch Jalta gehen oder durch, ich war jetzt nicht viel in anderen Städten aufgrund der Grundsätze der Sicherheitssituation, also wir haben Sevastopol, wo ich an sich auch hätte an der Uni vortragen sollen, ausgelassen. Aber Jalta, eben jener geschichtsträchtige Ort, nicht nur 1945 wegen der großen Jalta-Konferenz, Churchill, Stalin, Roosevelt, sondern auch Sommerkurort des russischen Adels, eine Art Sanremo-Nizza-Mischung. Dieses Jalta ist bezaubernd schön und die engen Gassen sind beschattet von wunderbaren Zedern aller Art. Also sie haben dort Himalaya-Zedern, Atlas-Zedern, Libanon-Zedern, die wurden wirklich sukzessive dort gepflanzt, schon seit Zeiten von Katharina der Großen. Die Weinkellereien, also wir haben am Samstag auch eine einen Weingarten besucht. Die älteste Flasche, die sich dort im Keller einfindet, ist aus dem Jahr 1775, also 251 Jahre alt, damit ein Jahr älter als die Vereinigten Staaten von Amerika. Und geschichtsträchtig. Und mir hat ein Bekannter gesagt, es gibt seiner Einschätzung nach, er ist Russe aus Moskau, keinen anderen Ort in Russland, der in dieser Form noch so etwas wie ein architektonisches Ensemble erhalten hat, wie in Jalta, eben aus dieser Zeit des silbernen Zeitalters. Natürlich wurde renoviert in St. Petersburg. Natürlich haben wir die alten Paläste von Moskau, die wieder errichtet wurden nach vielen Zerstörungen. Aber Jalta hat einfach so etwas wie ein architektonisches Ensemble mit einer Strandpromenade, die erinnert an, wer Nizza kennt, die Promenade des Anglais. Und das fand ich einfach atemberaubend schön. Und ich bin dann am Samstag mit meinen Gastgebern im Livadia-Palast gewesen, also jener Ort, an dem die Jalta-Konferenz stattfand. Und das war für mich, die ich sehr, sehr viele Bücher darüber gelesen hatte, Filme gesehen. Und wie gesagt, ich wollte wirklich seit Jahrzehnten dorthin. Also es war, seitdem ich Mitte 20 war und mich mit dem Thema beschäftigt hatte, habe dann später auch Artikel über die Jalta-Konferenz geschrieben, die das Schicksal von Europa des Kalten Krieges massiv geprägt hat. Also das Jalta hat Millionenschicksale zerstört, kann man auch sagen. Es war der Beginn des Kalten Krieges in gewisser Weise oder auch der es war ein diplomatischer Sieg für Stalin. Warum gelang es ihm, Churchill und Roosevelt in die Sowjetunion zu holen? Also von der Chronologie her, es fand 1943 oder 44 die Konferenz von Teheran statt. Da trafen sich die Big Three in Teheran, galt als relativ neutral damals. Dann trafen sie sich in Jalta im Februar 1945. Das Motiv für Stalin war, er wollte seinen alliierten Verbündeten zeigen, in welchem Umfang die Sowjetunion Kriegsschäden erlitten hatte. Also er wollte ihnen einfach am Weg mit dem Zug auch auf der Krim zeigen, was die deutsche Wehrmacht dort angerichtet hat. Also auch dort wurden Partisanen zu Hunderttausenden gejagt. Es wurden Menschen, denen vorgeworfen wurde, sie hätten Partisanen unterstützt, ob Alte oder Kinder, in Konzentrationslager gesteckt, unter deutschem Kommando, unter Mitwirkung natürlich auch von vielen Kollaborateuren, darunter nicht nur russische Kollaborateure, sondern sehr, sehr viele Krim-Tataren, die ihrerseits offenbar auch wieder Rache nahmen für das, was ihnen Stalin zuvor angetan hatte. Also eine äußerst turbulente, grauenhafte Geschichtsepoche. Und Stalin gelang eben im Februar 45 diese diplomatische Konferenz in Jalta mit dem Erfolg für die Sowjetunion, dass sie dann ihre Einflusszone massiv ausbaute. Also nachdem ja auch die Rote Armee Berlin, Wien, Warschau, Budapest und viele andere mitteleuropäische Städte befreit hatte vom Nationalsozialismus. Man bekommt übrigens im Museumsshop von Jalta in Livadia Palast, also sollte einer unserer Hörer dort eines Tages eine Reise hinmachen, man bekommt dort ein Faksimile von der Pravda von jener Zeit, Februar 1945. Ich habe mir eins durchgelesen. Hochinteressant. Es sind in Punktuationen, die um einiges klarer verfasst sind als Punktuationen unsererseits, hier Iran-US-Abkommen. Die Schaffung der Vereinten Nationen, das war das wesentliche Ziel des US-Präsidenten Theodore Roosevelt. Winston Churchill konnte für Frankreich verhandeln, also Frankreich, das nicht am Tische saß, aber in der Gestalt Churchills doch auch indirekt dabei war und damit zu den sogenannten Siegermächten zählte letztendlich. Und es wurde übrigens im Büro oder in dem Gastzimmer, wo der US-Präsident Roosevelt verweilte, direkt am Konferenzort, wurde auch zwischen Stalin und Roosevelt besprochen, was man mit Japan machen würde. Und Roosevelt, der ja aufgrund seiner Kinderlähmung und fortgeschrittenen Erkrankung im Rollstuhl, auf einen Rollstuhl angewiesen war, wurde von Stalin, würde ich mal sagen, sehr sehr umfassend und gastfreundlich behandelt. Er war also an Konferenzort, war sein Gastzimmer, was es ihm erleichterte. Er musste nicht weite Wege machen. Und Winston Churchill war im Worontzow-Palast untergebracht, der einem russischen Adeligen gehört hatte, der einst eben auch Brit in Großbritannien als Diplomat, dessen Familie Großbritannien sehr verbunden war. Also das alles hatte so seine, wenn man würde das heute nennen, Soft Skills, also Soft Power. Stalin hat das sehr klug arrangiert. Und ja, da haben wir also diesen Livadia-Palast besucht und das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also ich hatte das Gefühl, ich wäre dort schon mal gewesen, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich so viel darüber gelesen hatte. Für mich persönlich war das der gewisse Höhepunkt dieser Reise. Und wir gingen dann am Montag am Weg zum Bahnhof noch in das Ethnographische Museum von Simferopol. Und hier vielleicht auch noch ein paar Worte. In diesem Ethnographischen Museum, das über eine beeindruckende Textilsammlung verfügt, kann man ablesen, welche Vielvölker-Halbinsel diese Krim immer war. Also da gab es nicht nur die Krim-Tataren, die also unter osmanischer Herrschaft auch eine gewisse Autonomie hatten und in der Geschichte ihre Rolle spielten und auch heute aufgrund der einfach ihre demografischen Präsenz ins Gewicht fallen. Wir hatten dort auch Völker, von denen ich ehrlich gesagt noch nie etwas gehört hatte, wie den Kaimanen, die beispielsweise hebräische Texte lesen, aber nicht Juden sind. Also das ist vielleicht irgendwie eine posthellenistische Abspaltung. Keine Ahnung, ich muss da was nachlesen. Griechen, Türken, Mittelmeervölker aller Art, die auch während der nationalsozialistischen Okkupation dort teilweise also fast ausgerottet wurden. Also es gab von einigen dieser Volksgruppen am Schluss nur mehr 100 oder 200 Menschen. Und wir besuchten dann auch diese Erinnerungsstätte, die von Vorsitzenden der dortigen Parlamentarischen Versammlung an Wladimir Andrejewitsch Konstantinow erbaut wurde. Konstantinow ist ein wesentlicher Motor gewesen im Neubeginn nach 2014. Und Konstantinow hat dort auch dieses Red Memorial errichten lassen. Das war sehr, sehr bewegend, weil da einfach auch ablesbar ist, welche Verbrechen unter der deutschen Wehrmachtsbesatzung dort stattgefunden haben. Und ich erwähne das deswegen, weil wir uns ja vielleicht eben, wir haben das glaube ich schon einmal in unserem Podcast noch einmal relativiert, ich dachte dauernd dran, als ich dort war, diese sogenannten Vorbereitungsgespräche deutscher Luftwaffenoffiziere, wie man denn die Krim mit Taurus-Raketen beschießen könnte, um sie von Russland abzutrennen in gewisser Weise. Also die Sprengung der Brücke, das wird offenbar in deutschen Luftwaffenkreisen diskutiert. Und das ist etwas, worüber man auch in Reuters-Berichten nachlesen kann. Es ist etwas, das offen diskutiert wird. Also die Sprengung der Brücke, die im Herbst 2022 schon einmal ziemlich angegriffen wurde, aber nicht völlig zerstört, dann im Januar 2023 wieder operativ ging. Wir sind über diese Brücke mit dem Zug gefahren. Es herrschte im Zug eine sehr angespannte Stimmung, aber alle waren gefasst und alle waren sehr erleichtert, als unser Zug dann das Ende der Brücke erreicht hatte. Mein aufrichtiger Respekt gilt dem Zugspersonal, Profis und mit welcher Nervenstärke die dort Tag für Tag auch ihre Arbeit verrichten. Weil eine Woche zuvor waren ein Zugsführer und sein Assistent bei einem Angriff ums Leben gekommen. Und aus dem vorhin beschriebenen, eben diesen deutschen Vorgesprächen, wie man dann diese Brücke endgültig sprengen könnte mit Taurus-Raketen, ist klar, dass das nicht nur jetzt theoretische Planungen sind, sondern wir sehen einfach aufgrund der täglichen Attacken, was mittlerweile alles möglich ist. Und Sie haben in Ihrer Frage auch angesprochen, die Treibstoffrationierung. Ja, am 4. Juni wurde eine wesentliche Raffinerie in Kerch völlig zerstört, also nicht nur attackiert und dann wieder operativ gemacht, sondern völlig zerstört. Und seither herrscht ein großer Treibstoffmangel auf der Krim. Menschen stehen bis zu 5 Stunden an, man sieht die Schlangen wirklich überall. Man bekommt dann 20 Liter Treibstoff. Und das ist die Situation. Ich bin dann glücklicherweise gut nach Hause gekommen, bin jetzt hier mit Vorbereitungen für das Rechtsforum nächste Woche beschäftigt. Da haben wir einige Panels und auch Gäste aus dem Ausland, die hoffentlich kommen können. Und Sie haben diese Attacken angesprochen. Wir werden vielleicht darüber dann noch gegen Ende unseres Gesprächs nochmals darauf zurückkommen, weil so manches, was ich auf der Krim sah, bedauerlicherweise vielleicht sich auch andernorts wiederholen könnte.
Mhm. Danach sieht es derzeit aus. Die Lage in Russland, sie ist sehr angespannt. Wir hatten auch darüber gesprochen, was sich jetzt in letzter Zeit ja eben entwickelt hat. Die ständigen Angriffe der Ukraine mit Drohnen auf tief ins Hinterland Russlands, sie hinterlassen sichtbar ihre Spuren. Darauf kommen wir dann auch noch zu sprechen, Frau Kneißl. Aber zunächst fangen wir mal mit dem Nahosten an und was sich dort zugetragen hat. Jetzt am Mittwochabend hat nämlich Donald Trump im berühmten historischen Spiegelsaal des Schlosses von Versailles eine Absichtserklärung für ein Friedensabkommen mit Iran unterzeichnet. Die Unterzeichnung, sie fand während eines Abendessens mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron statt, 2 Tage früher als geplant. Irans Präsident Masoud Pezeshkian unterzeichnete das Dokument zeitgleich digital in Teheran. Ja, und die unter pakistanischer und katarischer Vermittlung zustande gekommene Rahmenvereinbarung sieht eine sofortige Waffenruhe auch im Libanon sowie die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz vor. Im Gegenzug haben sich die USA bereit erklärt, sämtliche Wirtschaftssanktionen gegen Iran schrittweise aufzuheben. Der Iran soll auch in einem Wiederaufbauprogramm mit 300 Milliarden US-Dollar finanziert in Teilen von den Golfstaaten, zumindest so der Plan, wieder aufgebaut werden. Ja, und ausgerechnet auf dem historischen Boden, auf dem 1919 der Vertrag von Versailles unterzeichnet wurde, hat Trump dieses Abkommen nun besiegelt. Der Versailler Vertrag gilt als einer der umstrittensten Friedensabkommen der Geschichte. Deutschland wurden damals die Bedingungen diktiert, der daraus entstandene Groll trug dann später zum Aufstieg Hitlers und zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges bei. Frau Kneißl, der Vertrag von Versailles, der historische, galt als Kapitulationserklärung Deutschlands. Ist das jetzt die Kapitulationserklärung der USA? Wie bewerten Sie das?
Ein klares Ja. Ich werde nicht viel um den heißen Brei herumreden. Sie haben in Ihrer Sachverhaltsdarstellung einige der Punkte genannt. Ich hatte Ihnen letzte Woche in unserem Podcast geantwortet auf Ihre Frage, ist das jetzt positiv oder negativ, was da in diesen ersten Punktationen zu lesen war. Ich sagte damals, ich bin erstaunt, was alles da drinnen stehen kann. Also von wegen Freigabe iranischer Vermögenswerte bis zur Aufhebung der Sanktionen. Also ich bin nur erstaunt, dass das sozusagen Gegenstand einer Punktation ist und nicht nur vielleicht jetzt Nebengespräche, die langfristig stattfinden könnten. Lassen Sie mich zu dem Spiegelsaal von Versailles ein wenig in die Geschichte nochmals zurückgreifen. Es ist in der Erinnerung vieler diese sogenannte Dolchstoßlegende von Versailles noch im Kopf. Also das war das wesentliche Momentum für den Aufstieg Hitlers, die Kapitulation Deutschlands, die völlige Entmilitarisierung Deutschlands damals ja auch. Es ging bis zu hin, dass es ja auch keine Luftfahrt ging. Man durfte maximal in Deutschland eine Segelflugschule besuchen. Also John Maynard Keynes nannte den Vertrag von Versailles einen Waffenstillstand, der maximal 20 Jahre halten würde. Und er lag damit völlig richtig, weil 1939 begann der Zweite Weltkrieg. Aber lassen Sie mich nochmals in der Geschichte ganz kurz zurückgreifen. Am 18. Januar 1871 fand bereits in Versailles in eben diesem Spiegelsaal eine andere Kapitulation statt. Otto von Bismarck als der wesentliche Schöpfer des Deutschen Kaiserreiches hat nach der Schlacht von Sedan, diesem preußisch-französischen Krieg, Frankreich in die Knie gezwungen. Elsass fiel damit dann wieder mal unter deutsche Kontrolle, wanderte ja hin und her. Aber am 18. Januar 1871 wurde offiziell das Deutsche Kaiserreich geschaffen. Ja, also vorher war das ja eine Vielzahl von kleinen Souveränen. Und genau deswegen beschlossen dann die Franzosen 1919 Deutschland eben diese Kapitulation auch an diesem geschichtsträchtigen Ort unterfertigen zu lassen. Also das alles hatte sozusagen seinen historischen Hintergrund. Die deutsch-französische Erzfeindschaft, die den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg mitgeprägt hat, die man dann versuchte, ich verwende jetzt hier ganz bewusst das Wort versuchte, über die Élysée-Verträge, Adenauer, Charles de Gaulle-Gespräche in ein völlig neues Fahrwasser zu bringen, das war verbunden mit all den Ereignissen, die in eben diesem Spiegelsaal stattgefunden hatten. Und also mir geht in meinen Kopf nicht ein, wer diese, verzeihen Sie, Schnapsidee gehabt hat, dieses Memorandum im Spiegelsaal von Versailles zu unterzeichnen. Also das kann nur von französischer Seite gekommen sein, diese Schnapsidee. Ich glaube nicht, dass Trump oder irgendein US-Diplomat diese Idee gehabt haben kann. Vielleicht kurz so als Fußnote angemerkt, Trump befand sich ja Tag zuvor in Evian, im Süden Frankreichs. In Evian wurde übrigens der Friede mit Algerien oder die Entlassung in die Unabhängigkeit Algeriens, korrekt gesprochen, 1961 unterschrieben. Damals dank Charles de Gaulle, dass Algerien unabhängig wurde nach einem Krieg, der Millionen Menschenleben gekostet hatte, über Jahrzehnte hinweg. Also von Evian ging der G7-Gipfel dann offenbar fand seine Fortsetzung mit diesem Abendessen, das Emmanuel Macron im Spiegelsaal von Versailles gegeben hat. Ich bin nur baff über die Wahl dieses Ortes und ich, wie gesagt, komme retour zu meiner klaren Antwort. Ja, eine Kapitulation der USA vor dem Iran. Der Iran ist zu einer Großmacht aufgestiegen in diesen Tagen. Der Iran erhält Zugeständnisse, von denen, würde ich sagen, Russland im Moment nur träumen kann, wenn es beispielsweise um Freigabe von eingefrorenem Vermögen geht. Ja? Und die Vermögenswerte der Iraner sind seit dem November oder Sommer, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls seit dem Jahr 1979 eingefroren. Damals Islamische Revolution und die Geiselnahme auf der US-Botschaft im November 1979. Also da sprechen wir von fast 50 Jahren eingefrorenen Vermögenswerten. Im Frühjahr 2022 wurden russische Vermögenswerte, wir kennen dieses Streitthema, im Umfang von fast 400 Milliarden Euro, aber auch Dollar und in anderen Valuten eingefroren. Also und mittlerweile bedienen sich ja auch die Europäer an den Zinserträgen, da sprechen wir auch von rund 10 Milliarden Euro, um Waffen für die Ukraine zu kaufen. Also die Iraner, den USA muss man zumindest zugutehalten, sie haben diese Vermögenswerte nie angerührt, ja. Während in Europa diese bei Euroclear festgehaltenen Vermögen der russischen Zentralbank, also des russischen Volkes, illegal mittlerweile gebraucht werden. Ja. Ich hatte von einer russischen Journalistin vor 3-4 Wochen die Frage erhalten, würde eine Freigabe dieser iranischen Vermögenswerte einen Präzedenzfall für Russland machen? Ich habe damals sehr klar geantwortet, ich rechne nicht damit, dass die iranischen Vermögenswerte freigegeben werden. Also ich lag völlig falsch. Ja. Und wir sind ja auch noch nicht so weit. Ja. Also das, was man vielleicht auch hier nochmals wiederholen muss, dieses Memorandum ist, ich glaube, Vance hat es auch gesagt, ich habe es in unserem Podcast vorher mal gesagt, das ist eine Seite und eine halbe. Das sind Überschriften, das sind Bullet Points. Und alle versehen mit einer 60-Tage-Frist, die jetzt anfängt zu laufen, wo man Vizepräsident G.D. Vance nun vorschickt. Und der soll jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen. Wir haben eine massive Anti-Iran-Lobby im US-Kongress. Die wird hier vieles boykottieren und Trump kann das nicht im Alleingang machen. Das muss G.D. Vance jetzt irgendwie handhaben. Und vielleicht auch noch hier als einen wesentlichen Punkt angemerkt, Trump war im Herbst letzten Jahres in Israel und war der Superstar. Er hat damals mehr oder weniger die Freilassung der letztverbliebenen israelischen Geiseln von diesem Terrorangriff im Oktober 2023 erreicht. Netanyahu hat sich ja immer wieder gesperrt gegen diese Freilassung, indem er also die Hamas hinhielt. Trump war in der Knesset, hat eine große Rede gehalten. Er war also "We love Trump", "Donald the Great". Das waren die Plakate, die überall in Israel zu sehen waren. Es gab Umfragen, dass Trump um einiges beliebter ist als Netanyahu. Wenn wir jetzt 8 Monate später darauf zurückblicken, dann müssen wir sagen, Trump ist im Moment Staatsfeind Nummer 1 in Israel. Er gilt jetzt nicht nur in den Augen dieser rechtsradikalen Regierung unter Netanyahu, sondern er gilt in den Augen vieler Israelis als jemand, der Israel verraten hat, weil in diesem Kriegsgeschehen, zweimal hat Israel den Iran angegriffen, im Juni vor einem Jahr und eben am 28. Februar die Kriegsziele, die Israelis behauptet haben, von wegen nuklearer Anreicherung und Waffenprogramm und Iran als Regionalmacht, also davon haben sie nichts erreicht. Israel wurde vom Iran angegriffen. Israel kann jederzeit vom Iran auch wieder angegriffen werden. Das haben die Iraner angekündigt, wenn es zu weiteren Waffenstillstandsverletzungen im Libanon kommt. Und zu denen kommt es täglich. In diesem Memorandum kommt, glaube ich, fast im ersten Absatz bereits dreimal der Libanon vor. Also der Libanon spielt eine Schlüsselrolle. Die iranische Seite ist hier ja gewissermaßen Vertragspartei. Wir haben noch nicht einen Vertrag, wir haben nur ein Memorandum. Aber das hat, glaube ich, der Außenminister oder der Parlamentspräsident des Irans hat doch gesagt, Parteien dieses Abkommens, Memorandums, wie immer man es nennen will, da ist jetzt eine gewisse Konfusion um die richtige Kategorisierung, aber wenn man so will, Parteien sind auf der einen Seite der Iran und die Hisbollah und auf der anderen Seite die USA und Israel. Die Israelis sagen, wir haben überhaupt nichts mit diesem Memorandum zu tun, das ist uns völlig Schnuppe, wir werden unsere Truppen nicht zurückziehen. Das heißt, es kann jetzt entweder nicht nur zu einer diplomatischen Konfrontation zwischen Washington und Tel Aviv kommen, es kann zu einer, es kann zu etwas Größerem kommen. Und es hieß immer, die Obama-Regierung sei die kritischste Regierung gegenüber Israel gewesen. Obama wurde von den Israelis alles Mögliche genannt, Antisemit und so weiter. Er hatte seine große Not mit der jüdischen Lobby in Washington seit seiner Präsidentschaft. Aber das, was jetzt Trump blühen könnte, ist also vielleicht noch etwas viel Größeres. Ich möchte mich nicht einlassen auf die verschiedensten Verschwörungsthesen, die in Washington und darüber hinaus zirkulieren, die alle immer wieder so in diese Richtung Epstein gehen, Epstein-Liste, Epstein-Liste. dass man hier gewisse Bilder, Material gegen Trump in den Händen halte. Ich weiß es nicht, ja, und ich möchte auch nicht darauf eingehen, aber weil es Gegenstand vieler Debatten auch ist, sei das hier nur angemerkt. Heute hier und jetzt haben wir ein Memorandum, das im Spiegelsaal von Versailles unterzeichnet wird, in dem einmal die Franzosen zur Kapitulation gezwungen wurden, 1871, dann die Deutschen 1919 und im Jahr 2026 würde ich jedenfalls ja sagen, die USA haben kapituliert.
Das kann man, denke ich, durchaus so sagen. Und ich möchte auch nochmal Frau Kneißl ein wenig auf die israelischen Reaktionen eingehen, denn die sind wirklich bezeichnend und können große Zweifel daran aufkommen lassen, dass dieses Abkommen, dieses Memorandum tatsächlich einen nachhaltigen Frieden in der Region installieren wird. Es haben sich jetzt nämlich hochrangige israelische Regierungsvertreter zu diesem Abkommen geäußert. Der Finanzminister Bezalel Smotrich nannte den Deal schlecht für Israel und die gesamte freie Welt und kündigte an, die Bemühungen um den Sturz des iranischen Regimes fortzusetzen, wie er ausführt. Und auch Bibi Netanyahu hat sich direkt am Montagabend zu Wort gemeldet. Er sagte, dieses Abkommen wurde vom Präsidenten der Vereinigten Staaten geschlossen und er glaubt, dass er den Waffenstillstand und die Beendigung des Atomprogramms tatsächlich miteinander verbinden kann. Weiterhin sagte er, ich wiederhole, das ist seine Entscheidung, er leitet das Ganze, so unterstrich er das und fügte hinzu, dass wir unsere eigenen Interessen haben. Dann gab es noch eine weitere interessante Meldung bzw. Reaktion von Yair Gulan, dem Chef der oppositionellen Arbeiterpartei. Er twitterte folgendes: Trump unterzeichnet ein Abkommen, das Milliarden an das Regime der Ayatollahs pumpt, die nuklearen Infrastrukturen unangetastet lässt, die ballistische Bedrohung bestehen lässt und dem mörderischen Regime in Teheran ein Rettungsanker reicht. Der Mann, der einen absoluten Sieg versprach, beendet seine Amtszeit damit, dass Israels Feinde stärker sind, Israel schwächer ist und die Abschreckung, die mit dem Blut unserer Kämpfer aufgebaut wurde, vor unseren Augen erodiert. Ja, die entscheidende Frage, Frau Kneißl, die sich jetzt also für mich stellt, wie Trump Israel davon überzeugen will, sich an seinen Deal mit dem Iran zu halten oder ob er nicht ohnehin nur eine Show ist und niemand ernsthaft Frieden in Betracht zieht. Also wie schätzen Sie das denn ein, Frau Kneißl?
Ich möchte nicht ernüchtert oder sarkastisch oder sonst etwas klingen, aber man kann sich des Eindrucks nicht erwehren. Sie haben die richtigen Worte gefunden. Vielleicht ist es wirklich nur eine Show, damit Donald sozusagen für sich innerlich abhacken kann. I have finished another big war, ja. Und er hat ja schon angekündigt, jetzt kümmert er sich um die Ukraine. Er hat bei dem G7-Treffen auch offenbar zweimal Volodymyr Zelensky getroffen. Das Hauptanliegen der Ukrainer ist die Zurverfügungstellung von Patriot-Luftabwehr, von Tomahawk-Missiles, die USA bislang sowohl den Ukrainern als auch Deutschland untersagen in ihren Waffenlieferungen. Mittlerweile ist es aber offenbar den Ukrainern gelungen, bestimmtes Kriegsgerät zu bauen, das den Tomahawk-Missiles in nichts nachstehen soll. Also das sind so die Berichte, die man liest. Schwierig zu sagen, aber Trump wollte ja eigentlich den G7 wieder zu G8 machen und hatte mehrfach in den letzten 1,5 Jahren angekündigt, er würde gerne auch Russland dazu holen. Es gab von russischer Seite die Aussage, es gab nie eine offizielle Einladung an Russland. Dann hieß es wieder, das nächste Mal soll Saudi-Arabien dabei sein, weil die seien also sozusagen ein würdiges neues Mitglied für G8. Saudi-Arabien ist aber auch im BRICS-Format. Also Es herrscht hier sowas, eine gewisse Konfusion, und wir sind bedauerlicherweise meiner Beobachtung nach seit mittlerweile wirklich schon 30, 35 Jahren in einer Zeit, in der Bilder Abkommen abgelöst haben. Diplomatie wird nicht mehr als Prozess betrachtet, Diplomatie ist ein Event. Und wir haben hier Eventspektakel in Reinkultur, eben mit dieser Ortswahl Spielsaal von Versailles. Also ich bin immer noch etwas baff. Die Nachricht hat mich sprachlos gemacht. Die Ortswahl mit all ihrer Symbolkraft. Und ja, also Trump kann jetzt für sich, für seine Wählerschaft sagen, seht her Leute, ich habe auch diesen Krieg gelöst. Und es kümmert ihn, ja, kein Wimperzucken, was dann jetzt weiter im Persischen Golf los ist. Ihm geht's darum, dass die Straße von Hormuz wieder passierbar ist. Iran und Oman wollen hier eine klarere Regelung. Das kann ich auch nachvollziehen. Also es wird dann sozusagen das UNO-Seerechtsübereinkommen mit freier Durchfahrt nicht mehr in dem Umfang gelten. Es wird ein Zusatzabkommen geben, vielleicht auch mit Geldzahlungen. Das alles wissen wir noch nicht. Aber diese Punktation, dieses Memorandum hat's in sich, ja. Und ich wurde immer wieder bezichtigt, ich sei pro-iranisch, ich sei die Pressesprecherin der Terroristen und ich weiß nicht was, als ich also oftmals im Iran war. Aber ich muss sagen, hier haben die Iraner einen diplomatischen Triumph errungen. Ja? Und es ist verdammt schwierig, mit den Iranern zu verhandeln. Das wissen alle, die in diesem Nuklearabkommen, das in der Obama-Regierung ausgehandelt wurde, involviert waren. Aber das hat sich 2 Jahre hingezogen. Ja. Da wurden wirklich technische Details juristisch und nuklear, physikalisch sozusagen geregelt. Aber jetzt haben wir Überschriften. Die muss jetzt der G.D. Vance als Hauptverhandlung der US-Seite lösen. Und Knackpunkt wird zweifellos sein der Libanon. Wenn die Israelis sich von dort nicht zurückziehen, dann haben die Iraner freie Hand im Libanon dagegen zu handhaben. Vielleicht noch eine kurze Aussage von Trump, die mich persönlich auch sehr zum Kopfschütteln brachte. Trump sagte in Evian bei diesem G7-Gipfel so en passant, ja, die Israelis schießen alles kurz und klein, das kann es nicht sein, die können nicht, hat er recht damit, er hat gesagt, nicht alle, die jetzt da umgebracht wurden, waren Hisbollah-Members, das hat er ganz klar gesagt, das unterschreibe ich und ist seine Aussage richtig. Und er meinte dann, na, wenn die Israelis das nicht unter Kontrolle kriegen, ohne alle umzubringen, Trump Originalton, dann sollten doch die Syrer im Libanon die Dinge übernehmen. Ja, das wiederum hat im Libanon für einen riesen Bammel gesorgt, weil die Syrer waren Okkupationsmacht zwischen 1975 und eigentlich dem Jahr 2000, ja, und wurden erst im Jahr, war 2004, 2005, wurden erst damals dann auf Druck der USA aus dem Libanon entfernt. Spielten indirekt immer wieder eine Machtrolle auch, aber wer sitzt in Damaskus an der Macht? Das ist ehemalige Al-Qaida-Kommandanten. Die würden dann den multireligiösen Libanon, wo dann vor allem die Schiiten ein Dorn im Auge sind und nicht nur die Christen und Drusen, die könnten dann dort für Massaker sorgen, so wie wir ja Massaker auch in Syrien hatten seit der Machtübernahme 2024. Und es wird eigentlich alles Woche für Woche undurchschaubarer, unlogischer ich habe mittlerweile den Eindruck, das sind so viele unwissende und unverantwortliche Personen am Werk, dass es eigentlich einen schaudern lässt.
Es lässt einen zutiefst schaudern, und ich habe Ihnen, Frau Kneißl, mal noch ein Zitat mitgebracht von Donald Trump, wie er sich beim G7-Gipfel noch hinsichtlich dieser dieses Abkommens, dieses Memorandums geäußert hat. Er sagte dort in Evian, worauf wir gleich auch noch zu sprechen kommen, es ist eine Absichtserklärung und wenn sie mir nicht gefällt, werden wir den Iran wieder beschießen und ihn Bomben auf den Kopf werfen. Wenn sie mir nicht gefällt, wenn sie sich nicht benehmen, werden wir sofort wieder Bomben mitten auf ihre Köpfe werfen, okay? So Donald Trump in typischer Trump-Manier, was ja bezeichnend ist für die Politik, die er macht. Und ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns mal noch auf dieses G7-Treffen jetzt, das Sie jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen haben, im französischen Evian am Genfer See zu sprechen kommen. Friedrich Merz, der deutsche Bundeskanzler, erklärte dort, dass im Konflikt in der Ukraine sich laut ihm erstmals eine Chance auf Frieden eröffnen würde. Ihm zufolge sei das Neue beim G7-Treffen, dass alle Partner in ihrer Einschätzung der Lage einig seien. Das nannte er sehr gute Nachrichten, da der Konflikt in den letzten Tagen und Wochen neue Dynamik gewonnen habe. Er merkte außerdem an, dass die Gespräche zwischen den G7-Partnern und Donald Trump sowohl in den offiziellen Runden als auch am Rande des Gipfels einen gewissen Optimismus weckten. Ja, und auch der deutsche Außenminister Johann Wadepool, er hat sich erklärt hinsichtlich Europas Bereitschaft zu Verhandlungen mit Russland zur Beilegung des Konfliktes. Er behauptete, ein Signal sei bereits an Moskau gesendet worden. Russland müsse sich nun entscheiden, ob es verhandeln oder schießen wolle. Er geht davon aus, dass die Verhandlungen bereits in diesem Sommer beginnen könnten. Und ja, laut einer Meldung von Bloomberg versucht jetzt auch EU-Ratspräsident Antonio Costa Kontakte zu Moskau herzustellen, um Verhandlungen vorzubereiten. Medienberichten zufolge habe einer von Costas wichtigsten Berater angeblich zwei Telefongespräche mit einem hochrangigen russischen Beamten aus dem Umfeld des russischen Präsidenten geführt. Ja, Frau Kneißl, das Ganze korreliert jetzt mit den Meldungen von hunderten Drohnen, die in den vergangenen 24 Stunden auf Moskau geschossen worden sind. Über 700 waren es. Einige davon haben auch ihr Ziel gefunden. Ölraffinerien haben gebrannt. Es wurden auch Wohnblöcke beschossen. Die vier Moskauer Flughäfen mussten teilweise gesperrt werden. Und gleichzeitig spricht man beim G7-Gipfel davon, dass jetzt das richtige Zeitfenster für Friedensverhandlungen gekommen sei. Also wie ordnen Sie zunächst mal diesen G7-Gipfel ein und glauben Sie oder schließen Sie sich da dieser Einschätzung der Europäer an, dass jetzt ein gutes Zeitfenster ist, um diesen Krieg zu beenden?
Ein Bild, das von diesem G7-Gipfel mir in Erinnerung bleiben wird und vielleicht auch einigen anderen, ist, wie Friedrich Merz so flapsig dieses Fußballtrikot Trump übergibt und versucht für sich hier auch den guten Willen und die Freundlichkeit von des US-Präsidenten zu gewinnen. Also dieser G7-Gipfel ist für mich ein letzter Abklang von dem, was der erste G7-Gipfel wirklich einmal war. Das waren Helmut Schmidt und Valéry Giscard d'Estaing, die sich in Rambouillet trafen und dort wirklich so etwas wie ein größeres Kamingespräch führten mit eben ihren Kollegen aus den anderen größeren damaligen Wirtschaftsmächten. Wir sprechen vom Jahr 1975, glaube ich, war das erste Rambouillet-Treffen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, irgendwann in den 70er Jahren. Mittlerweile fragt man sich, was macht Italien bei all meiner Liebe zu Italien, aber Italien ist keine Wirtschaftsmacht, die zu den Großen gehört, ja. So viel zu G7 insgesamt. Ja, die haben schon lange nicht mehr die Wirtschaftskraft und auch nicht diese, wenn man so will, geopolitische Projektionsmöglichkeit, die heute ein Staat wie China oder Indien hat. Es waren zusätzlich noch dabei auch Katar, Saudi-Arabien und ich glaube noch auch die Türkei war, glaube ich, auch vertreten durch den Außenminister, wenn ich mich jetzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es waren ja nicht nur die traditionellen G7 mit den jeweils immer drei Europäern, die dort sind, also Kommissionspräsidentin Kallas als hohe Beauftragte und Kostas als Präsident des Europäischen Rates. Das ist ja auch ein Zirkus, ja. Also warum drei Europäer zusätzlich zu Frankreich und Deutschland? Aber wie dem auch sei, G7 ist nicht mehr das, was Valéry Giscard d'Estaing und Helmut Schmidt in den 1970er Jahren schufen. Und ein Helmut Schmidt hätte sich nicht so flapsig benommen wie ein Merz, der dort sein Geschenk, also unbedingt vor laufender Kamera, das Fußballtrikot an Donald Trump überreichen muss. Das deutsche Protokoll gab es vielleicht noch zu Zeiten Otto von Bismarcks, aber Geschenke werden von den Protokollchefs überreicht in einem Nebenraum oder eben man übergibt sie anders, aber nicht am direkt am Konferenztisch. Aber wie dem auch sei, ich bin hier zweifellos die vielleicht zu altmodische Beobachterin. Was nun die Inhalte anbelangt und Präsenz Zelenskis und die Wiederholung seiner Forderungen nach mehr militärischer Unterstützung und seiner Sachverhaltsdarstellungen, ob der Zeitpunkt noch nie so gut gewesen sein mag für Friedensverhandlungen, wie Sie das in Ihrer Frage formuliert hatten. Ich tue mir ehrlich gesagt sehr, sehr schwer mit der Beantwortung. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich sage immer, Friede ist ein großes, ein nobles Wort. Selbst wenn es zu einer Bereinigung wesentlicher territorialer Sprachfragen, Religionsgruppen, Volksgruppenfragen und so weiter kommen sollte, weil es geht weit über eine Territorialfrage hinaus, selbst wenn wir haben den größten Waffenschwarzmarkt mittlerweile mitten in Mittel- und Osteuropa. Wir haben viele unzufriedene Ex-Kämpfer, ja, in welchen Rängen auch immer. Ob das alles dann so friedlich ausgeht, ob der Wiederaufbau so problemlos und so weiter, Arbeitsplätze schafft, die Menschen wieder voller Tatendrang an einen Neuaufbau gehen, um dann so etwas wie einen Frieden zu ermöglichen, das alles weiß ich nicht.
Hm. Und Frau Kneißl, wir kommen mal noch auf das zu sprechen, was jetzt in den letzten 24 Stunden in Moskau los war. In der Nacht auf den 18. Juni hat nämlich Russlands Luftabwehr einen der bisher massivsten Angriffe ukrainischer Drohnen gegen Moskau und andere russische Regionen vereitelt. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums wurden in der Nacht über 600 Drohnen und über 18 russische Regionen abgeschossen. Über 190 Drohnen wurden nach Angaben des Moskauer Bürgermeisters beim Anflug auf die Hauptstadt zerstört, wie jetzt die Nachrichtenagentur TASS berichtet. Da handelt es sich damit um den größten Drohnenangriff seit zwei Jahren. Der Moskauer Bürgermeister meldet weiter, dass einige Drohnen auch einen Durchbruch zur Ölraffinerie im Südosten Moskaus gelungen sei. Zusätzlich wurde das Gebäude eines Einkaufszentrums beschädigt, wobei ein Mann Verwundungen erlitt. Der Busverkehr musste teilweise umgeleitet werden. Insgesamt wurden durch die Drohnenangriffe in der Hauptstadt und im Gebiet Moskau 17 Zivilisten, darunter auch zwei Kinder, verwundet. Russland Verkehrsministerium verkündete auch die Sperrung der vier Moskauer Flughäfen an. Zahlreiche Flüge verspäteten sich. Es wurden Fluggäste unter anderem aus Flugzeugen in Schutzräume evakuiert. Zur Unterstützung der Fluggäste wurde an den Flughäfen auch noch zusätzliches Personal eingesetzt. Also Frau Kneißl, wie verfolgen Sie da die aktuelle Lage rund um diesen massiven Drohnenbeschuss auf Moskau?
Ja, innerhalb weniger Tage zwei schwere Angriffswellen, die offenbar diese ansonsten top-notch Luftabwehr, also wir haben hier drei Ringe von Luftabwehr rund um Moskau, offenbar gelang es einiger dieser Drohnen, das zu durchdringen. Zwei Raffinerien wurden heftig beschossen. Es werden Raffinerien seit Jahr und Tag mittlerweile beschossen. Oftmals gelang es, diese Raffinerien dann wieder flott zu machen. Die Raffinerie, die gestern Morgen beschossen wurde, die im Südosten von Moskau steht, ist für laut Vedomosti, einer russischen Wirtschaftszeitung, 40% der Treibstoffversorgung Moskaus und Großraum Moskau zuständig. Und es wurde bereits die Rationierung von Treibstoff in einigen Oblasten, darunter eben auch in Moskau, verordnet. Und das bereits am Montag oder Dienstag, glaube ich, also vor dem gestrigen Angriff. Ich habe eingangs geschildert, wie die Lage des Treibstoffmangels auf der Krim ist. Und das wiederholt sich jetzt offenbar auch andernorts in Russland. Das heißt, diese Zerstörung, Außerkraftsetzung von wichtiger Energieinfrastruktur, und das sind Raffinerien nun einmal, ich glaube, damit schafft man viel mehr Schaden, als wenn man jetzt Erdölfelder als solches attackiert oder sonst wie, weil es ist nun mal ein Riesenunterschied zwischen Rohöl und den Treibstoffprodukten, und Raffinerien waren immer wieder in den letzten Jahrzehnten der sogenannte Flaschenkopf, wenn es um Energiekrisen ging, egal wo. Also das ist nicht zu unterschätzen, was sich hier in dieser Woche rund um Moskau abgespielt hat aufgrund dieser Attacken. Plus wurden auch Schulbusse in Bryansk, in der grenznahen Region, mit belarussischen Sportlern, Fußballern beschossen. Es kamen Betreuungspersonal ums Leben, es wurden Kinder verletzt. Es ist, also die Kriegsziele sind nicht in keiner Weise Kriegsziele, die jetzt eben militärisch sind. Das Beschießen von Energieinfrastruktur wurde eigentlich auch von den USA eingemahnt, weil Trump immer wieder sagte, wir wollen nicht, dass Russland ausfällt als Energielieferant. Sonst geht uns der Benzinpreis durch die Decke. Also das war das Argument Trumps in den letzten Monaten. Ich bin seit drei Tagen wieder zu Hause. Ich bin nicht in Moskau. Ich habe nur die Bilder gesehen von den brennenden Objekten. Gestern ist eine Kollegin zu mir gekommen, mit der ich hier arbeite, die eben auch ihre Eindrücke schilderte. Aber es ist, ich würde sagen, es gibt jetzt viele Stimmen in Russland, die meinen, das war eine Kriegserklärung der Ukraine. Jetzt müsste Russland entsprechend antworten. Das liest man und hört man. Es gibt andere, die einfach nur in Sorge sind, als Menschen, als Bürger. Präsident Putin hat gestern in Kasan, das ist die Hauptstadt des Oblast Tatarstan, eine große Konferenz eröffnet, 35 Jahre Partnerschaft zwischen ASEAN, einer Regionalorganisation im Pazifik, und Russland. Es waren also verschiedenste Staats- und Regierungschefs von Philippinen bis asiatischer Wirtschaftsraum da. Er hat aber nicht sich geäußert zu dem, was in Moskau passierte, weder zu dem, was am Montag, Dienstag passierte, noch zu dem, was eben gestern Donnerstag passierte. Und ob es jetzt hier eine Antwort gibt, wie diese Antwort ausfällt, kann ich nicht heute hier und jetzt beschreiben. Es herrscht eine andere Atmosphäre als noch vor einigen Monaten.
Hm. Ja, Frau Kneißl, wie sich das Ganze dort bei Ihnen in Russland derzeit entwickelt, es ist auf jeden Fall, sagen wir mal, sehr brisant. Und Es macht auch mir Sorgen, das muss ich so ganz ehrlich sagen. Auch ich weiß nicht mehr, wie es da weitergehen soll, wenn wir uns auf beiden Seiten mit der Kriegsführung beschäftigen. Es erscheint manchmal fast ein wenig aussichtslos. Frau Kneißl, kommen wir mal noch zum Abschluss unseres heutigen Podcastes auf die Regierungskrise in Großbritannien zu sprechen. Diese Woche gab nämlich der britische Verteidigungsminister John Healey offiziell seinen Rücktritt bekannt. Er richtete seine Erklärung an Premierminister Keir Starmer. Der Text seines offenen Briefes wurde in den sozialen Netzwerken veröffentlicht. Der Hauptgrund für diesen Schritt ist laut dem Minister der Mangel an Mitteln, die dem Verteidigungsministerium zugewiesen werden. Er betonte, nachdem ich erklärt hatte, dass ich einem Finanzierungsplan, der unsere Streitkräfte nicht mehr mit den notwendigen Ressourcen versorgt, nicht zustimmen kann, blieb mir keine andere Wahl, als meinen Rücktritt einzureichen. Er sei der Ansicht, dass der von der Regierung vorgeschlagene Haushalt die Sicherheit des Landes beeinträchtige und hebt auch insbesondere die Ablehnung des Investitionsplans für die Verteidigung hervor. Er forderte die Militärausgaben auf 3% des BIP anzuheben, statt der vorgeschlagenen 2,6%. Healey ist jetzt der dritte britische Verteidigungsminister, der inmitten der akuten Phase der Ukraine-Krise zurücktritt, und Großbritannien wird jetzt Geld aus anderen Abteilungen der Regierung umwidmen, um das Verteidigungsbudget zu erhöhen. Das hat Keir Starmer jetzt diese Woche erklärt. Er sagte beim G7-Gipfel in Evian in Frankreich: Ich habe entschieden, Geld aus anderen Ministerien umzuwidmen. Und fügte hinzu, es gebe Gespräche mit dem neuen Verteidigungsminister, wofür das Geld ausgegeben werde und welche Fähigkeiten Priorität haben sollen. Ja, Frau Kneißl, zum Abschluss heute, wie beobachten Sie da diese Entwicklung in Großbritannien?
Vielleicht kennen einige unserer Zuhörer diese berühmte Katze von Downing Street, die ja auch, glaube ich, ein eigenes Social Media Netz hat. Also diese Katze wird zumindest intensiv beobachtet, sowie von Gremologen im Westen gibt es eben auch Beobachter dieser Katze. Ich glaube, sie heißt Tommy oder Timmy. Und da wird jetzt mittlerweile wirklich seit Monaten behauptet, jeden Tag, Keir Starmer sei kurz vor dem Rücktritt. Also das wird aufgrund dieser Katze entsprechend bewertet. Und Keir Starmer wehrt sich gegen seinen Abschied aus Downing Street. Er hat seine Hausmacht innerhalb der Labour-Partei verloren. Er steht unter starkem Angriff, eben nicht nur innerparteilich. Sie haben die drei Minister genannt, und dass der Verteidigungsminister seinen Hut nimmt in diesen Zeiten, das ist nicht ohne. Gesundheitsministerin, würde ich sagen, ist jetzt nicht so entscheidend, aber Verteidigungsminister, dass der geht, hat doch eine gewisse politische Sprengkraft. Keir Starmer hat erst vor einigen Wochen Lokalwahlen im großen Stil verloren. Wir haben einen Nigel Farage, der in seinem Vokabular mittlerweile die Begriffe verwendet: Großbritannien muss wieder weiß werden. Wir hatten eine ganze Reihe von schwersten Attacken auf Zivilisten, Gangrapes. Übrigens hier zur Person Keir Starmer auch noch gesagt, er war in seinem früheren Leben Staatsanwalt, und er hat offenbar auch eine Rolle gespielt in der Unterdrückung der rechtlichen Untersuchungen in diese sogenannten Grooming-Fälle, wo also offenbar eine Gang von pakistanischstämmigen oder pakistanischen Taxifahrern Kinder aus sogenannten schwierigen Verhältnissen, Sozialwohnheimen im großen Stile in eine Zwangsprostitution führte. Ich erinnere mich an Berichte dazu, die sind wirklich schon mittlerweile 15, 18 Jahre alt. Und damals gab es überhaupt keine Konsequenzen. Es gab damals von Scotland Yard auch die Aussage: Wir erhielten die Weisung, dem Ganzen nicht weiter nachzugehen. Warum? Man hatte Sorge vor rassistischen Unruhen. Also Unruhen wegen rassistischen Vorgehens, was auch immer. Und die Person Starmer ist hier in diese sogenannten Grooming-Verfahren-Fälle offenbar tief involviert. Also Starmer könnte riskieren, wenn er nicht mehr Premier ist, dass er mit seiner beruflichen Vergangenheit und mit seiner Rolle vielleicht also rechtliche Untersuchungen unterdrückt zu haben, noch selbst mit dem Gesetz in Konflikt kommen. Das ist vielleicht auch ein persönliches Momentum, warum er an seinem Sitz in der Downing Street festhält. Nun wird er dort nicht ewig sitzen können. Aber was aus aller Ferne gesprochen, Sie sitzen in Bayern, ich sitze in einem russischen Dorf. Wir können beide nur erahnen, wie die politische Stimmung im Moment in Großbritannien ist. Aber dass die alltägliche Gewalt von wegen Messerattacken ein mittlerweile Alltag geworden ist eben, dass die Wirtschaftsdaten schlecht sind, dass die demografischen Entwicklungen eben auch diese eine Nigel Farage, den man schon mehrfach totgesagt hatte, in diese neuen hohen Umfragewerte kommt. Das alles zeigt, wie schwierig die innenpolitische, die wirtschaftspolitische Situation des einstigen British Empire ist.
Ja, Frau Kneißl, mit dieser finalen Einschätzung bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, wie immer, für Ihre Zeit und die sehr spannenden Ausführungen. Ich wünsche Ihnen jetzt alles Gute, bleiben Sie wohl auf, und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen zu einer weiteren Folge.
Vielen Dank, lieber Flavio, fürs Leben, all unseren Zuhörern einen hoffentlich friedlichen, angenehmen, sonnigen Sonntag, und ich freue mich auf unser Wiederhören. Nächste Woche bin ich dann wieder in St. Petersburg beim Rechtsforum. Aber wir werden, wie so oft, werde ich mir dort ein Kämmerchen irgendwo finden, damit wir in Ruhe unser Gespräch führen können.
Ja, und auch von meiner Seite an Sie, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten die ein oder andere Erkenntnis aus dem Podcast mit Frau Kneißl mitnehmen. Jetzt wünsche auch ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.